Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan.
Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben, denen, die ihn bitten?
Wahrscheinlich, ich sage euch, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel.
Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er es bei ihnen nicht lange hinziehen?
Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn.
Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude willkommen sei.
Und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt. Erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, dann Wundentäter, dann Gaben, gesund zu machen, zu helfen.
Das ist zu schnell. Und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt, erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, dann Wundertäter, dann Gaben, gesund zu machen, zu helfen, zu leiten und mancherlei Zungenrede.
Ist jemand von euch krank, dann bitte er den Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und im Namen des Herrn mit Öl salben. 15 und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. 11 und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden.
Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht.
Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen.
Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus.
Wenn du keinen Ausweg mehr siehst, dann rufe mich zu Hilfe. Ich will dich retten und du sollst mich preisen.
Und als sie frühmorgens vorbeigingen, sahen sie den Feigenbaum verdorrt von den Wurzeln an. Und Petrus erinnerte sich und spricht zu ihm: Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und spricht zu ihnen: Habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer irgend zu diesem Berg sagen wird, werde aufgehoben und ins Meer geworfen und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glaubt, das geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Darum sage ich euch, alles, um was ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangt und es wird euch werden.
Ja, vielen Dank schon mal. Ich glaube, war ein bisschen schnell. Tut mir leid, dass ich euch gestresst habe. Ja, mein Thema heute ist Beten. Habt ihr schon gemerkt, ne? Und wenn ich jetzt so einen Titel oben drüber schreiben sollte, dann würde ich schreiben: Was nützt Beten? Oder bringt es überhaupt was zu beten? Und ich weiß, das klingt auch irgendwie ketzerisch oder suggestiv. Ich möchte die Frage trotzdem genauso stehen lassen, denn ich habe mir diese Frage immer mal wieder und auch gerade in der letzten Zeit gestellt. Ich sage das einfach ganz ehrlich. Und ich würde euch auch heute gerne ausschließlich mit guten Gebetserhörungen ermutigen. Und vielleicht hätte zu dem Thema auch deswegen besser ein anderer gesprochen und der eben ja da viel mehr Positives erlebt hat. Weil man geht ja davon aus, wenn einer eine Predigt hält, dass er das, worüber er spricht, irgendwie so unter den Füßen hat und ja, wirklich was zum Weitergeben hat. Und vor 4 Wochen, da hat der Paul mich angesprochen und hat mich gefragt, ob ich heute predigen möchte. Ich dachte drüber nach. Ich war in einer Situation, die mich über einige Wochen sehr belastet hat. Und wegen der ich auch immer wieder das Gebet gesucht habe. Dazu sage ich aber gleich noch mehr. Und die Situation, die hat mich psychisch echt an meine Grenzen gebracht. Ich dachte, komm, in 4 Wochen, da hast du das hinter dir. Und dann kannst du positiv darüber berichten, wie Gott dir da rausgeholfen hat. Das ist aber leider nicht wirklich so eingetreten. Ich weiß auch noch nicht, warum. Am liebsten hätte ich deswegen auch noch abgesagt. Aber ich habe dann beschlossen, trotzdem so meine Gedanken und meine Erlebnisse zum jetzigen Zeitpunkt mit euch zu teilen. Und ich hoffe, dass was dabei ist, was euch in irgendeiner Form weiterbringt. Seht meine Worte auch deswegen bitte weniger als eine Predigt an und mehr als so ein Erlebnisbericht zu diesem Thema. Ein Stück weit ist es vielleicht auch einfach persönliche Verarbeitung von Rückschlägen, von Frust auch, aber auch von positiven Erlebnissen. Es geht um die Frage, ob Gott Gebet erhört, beziehungsweise wann er Gebet erhört und warum er es auch scheinbar manchmal nicht erhört. Wir haben schon einige Zusagen vorhin in diesen Bibelstellen gehört. Darauf komme ich auch zum Teil gleich noch zurück. Aber zunächst möchte ich euch noch von meinen persönlichen Erfahrungen berichten. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Gebet. Es geht mir jetzt heute um Bitten. Um Gebete, wo wir Gott um etwas bitten und uns wünschen, dass er es erhört. Ich habe schon konkrete Gebetserhörungen erlebt, ganz sicher. Ich erinnere mich an eine Situation, die ist schon einige Jahre her, da habe ich mal einen Schlüssel verloren. Wir waren auf dem Schlittenhang in Forst, das ist ein ziemlich langer Schlittenhang, und ich kam nachher zurück zum Auto, wollte einsteigen und merkte, mein Schlüssel ist weg. Da habe ich mich wirklich erschreckt, weil ich wusste, das ist jetzt ein Problem. Da waren jede Menge Schlüssel dran, auch von der Firma, eine riesen Schließanlage, und ich habe irgendwie gedacht, das gibt Stress, und ich habe gebetet. Das war das Erste, was mir einfiel, weil ich wusste, ich habe keine Chance, diesen Schlüssel wiederzufinden. Und nach dem Beten bin ich zurück zum Schlittenhang gegangen, ich hatte bei Kestels geparkt und bin zielsicher irgendwo an eine Stelle hingegangen, an diesem Riesenhang, und habe mich gebückt und habe den Schlüssel aufgehoben. Ich war total perplex. Das war echt eine tolle Gebetserhörung, an die ich mich auch immer wieder erinnere. Dann habe ich auch ganz konkret für die Bekehrung von Menschen gebetet und habe erlebt, dass Gott diese Gebete erhört hat. Ihr selbst, wir zusammen, haben auch letztes Jahr in unserer Gebetswoche dafür gebetet, dass unsere Kinder zum Glauben kommen. Und ich war an dem Abend zu Hause und habe parallel erlebt, dass meine Tochter Mia sich bekehrt hat. Und das war auch wirklich ein Gebetserlebnis, wo ich eine Gebetserhörung, wow, ja, das, wenn ich mir das so bewusst mache, dann merke ich, dass das auch wirklich vielen unerhörten Gebeten einfach so die Stirn bietet und dass ich auch merke, dass ich ja diese tollen Erlebnisse viel zu schnell wieder vergesse. Dabei habe ich gedacht, als das passiert war, das wird dich dein Leben lang prägen. Dann gibt es Gebete, die sind eher unkonkret, so nach dem Motto, führe mich in meinem Leben. Und ich vertraue da auch drauf, dass dieses Gebet auch erhört wird. Wir beten auch oft um Heilung für unsere Kranken und sagen, dass wenn einer von einer Grippe oder von einer OP wieder fit ist, Gott hat unser Gebet erhört. Aber insgeheim erwische ich mich dabei, dass ich mich manchmal frage, hat Gott das jetzt gemacht oder wäre das nicht sowieso passiert? Wie viele Male beten wir nicht, trotzdem wird einer gesund. Wie viele Menschen, die Gott überhaupt nicht kennen, für die auch keiner betet, sind auch krank, werden operiert, haben schlimme Krankheiten, werden auch wieder gesund. Also was macht's für einen Unterschied? Dann habe ich auch selbst öfters schon erlebt, oft, dass Gott meine Gebete nicht erhört. Zumindest denke ich, dass er sie nicht erhört. Wir erleben das auch als Gemeinde immer wieder und erklären das dann damit, dass Gott einen besseren Plan hatte. Das ist natürlich auch eine Erklärung. Eine Erklärung, die immer hilft und die wahrscheinlich auch irgendwie stimmt. Aber wenn dabei großes Leid im Spiel ist, dann muss man das erstmal unter die Füße kriegen. Viele von euch kennen den Ralf Mühe, seine Frau Johanna. Wie war das da bei ihr? Wie viele haben um Heilung gebetet? Ist aber nicht passiert. Stattdessen, wie wir das intensiv auch mitbekommen haben, wer die Mails verfolgt hat, ein leid- und schmerzvoller Weg für sie selbst und für die Familie. Der Trost von Bibelworten erreicht sie nicht mehr, schrieb der Ralf einmal sinngemäß. Wie deprimierend. Oder ein Kollege von mir, ehemaliger Kollege, muss ich leider sagen, Wolfgang Elter, ich weiß nicht, wer ihn gekannt hat, ich glaube wenige von euch, Anfang 60, das war wirklich für mich ein Vorbild, dieser Mann. Der hat 40 Jahre mit einem brennenden Herzen die Schweizer Lagerarbeit gemacht und hat Bibelfreizeiten organisiert, Bibelarbeiten vorbereitet, ich glaube mehrere hundert. Er war Mitbegründer der christlichen Schulen in Gummersbach und einer, der bei keinem Gebetstreffen gefehlt hat. Gebetstreffen für die Schule. Am Anfang, als die Schule gegründet wurde, ist er mittags von der Arbeit, hat er abgestempelt und ist mit seinem Bus gefahren, hat die Kinder nach Hause gebracht. Also der war nicht nur ein Mann von Worten, sondern von Taten. Und der Mann hatte so einen Frieden bis zu seinem letzten Atemzug. Die ganze Familie. Ich war auf der Trauerfeier und da kamen so viele bewegende Zeugnisse, wurden da gesagt. Und ich wusste nicht, ob meine Tränen, ob die vor Freude oder von Trauer waren. Seine jüngste Tochter war bei der Noah in der Klasse, 12 Jahre. Warum? Nicht die Familie hat diese Frage gestellt, aber ich habe sie mir gestellt. Ganz ehrlich. Oder warum hat, wenn wir in unsere Reihen gucken, warum hat Käthe seit Jahren, sie schläft schlecht, hat Schmerzen, wir beten dafür. Wenn wir doch so einen großen Gott haben, wir haben diese Bibelstellen eben gelesen, wir haben einen Gott, zu dem wir Papa sagen können und der uns einlädt zu beten und ihn zu bitten. Ich könnte noch weiter viele Sachen aufzählen. Renate, Karin. Auch mit meiner Tochter hatten wir vor einigen Jahren eine ziemlich intensive Zeit. Mit Noah, in der wir, wer meine Tochter nicht kennt, sie hat eine Querschnittlähmung, eine inkomplette, ist 12 Jahre alt jetzt. Und es gab vor Jahren eine intensive Zeit, wo wir auch Gott um Heilung gebeten haben. Und wir haben fest damit gerechnet, dass wir das erleben. Ganz ehrlich, in der Zeit, als Gideon Jakob hier war öfters und auch Heidi Jastrow und sie auch Zeugnis gegeben hat davon, dass sie selbst geheilt worden war, sie konnte nicht laufen und auch Gideon von wirklich übernatürlichen Heilungen berichtet hat, das hat zu mir ganz persönlich gesprochen und hat, als ich habe Gott darin wahrgenommen, dass er zu mir sagt, ich soll auch dieses Vertrauen haben, dass es das wirklich noch gibt heute und dass er der gleiche ist und dass die gleiche Macht hat. Und ich bin auch überzeugt, nach 1. Korinther 12 befähigt Gott auch Menschen heute noch mit der Gabe der Heilung. Und wir sind einen Abend zu ihm gefahren und ich hatte ihn gefragt, ob er für die Noah betet. Und wir sind zu Steffi nach Nümbrecht gefahren, mit ein paar Leuten noch. Und Ja, ich sag euch, ich habe normale Schuhe mitgenommen, weil ich daran geglaubt habe, dass die Noah nach Hause läuft. Ja? Und ja, ist nicht passiert. Aber wir sind dran geblieben und nachdem wir das Buch gelesen haben, Heilt die Kranken von Auvernail, und auch da drin wird von solchen Heilungen berichtet, haben wir mit ihm Kontakt aufgenommen und sind nach Holland gefahren. Wir haben uns gesagt, wir möchten keinesfalls schuld daran sein, dass unser eigenes Kind aufgrund unseres fehlenden Glaubens oder Vertrauens auf Gottes Möglichkeiten, die er uns anbietet, dass wir sie ungenutzt lassen und diese Möglichkeiten, die auch nach meinem Verständnis wirklich biblisch sind, auch wenn wir das in unseren Brüdergemeindenkreisen teilweise irgendwie anders sehen, gar nicht kennen. Deswegen möchten wir nicht schuld sein, dass unsere Tochter zeitlebens eine Querschnittslähmung hat. Wir möchten das nicht unversucht lassen. Auch hier sind wir hingefahren mit dem Glauben, dass Gott heilen kann und vielleicht wird. Nach der Erfahrung bei Gideon war die Überzeugung vielleicht nicht mehr ganz so groß, aber das ist tatsächlich passiert. Aber so ein Senfkorn, für ein Senfkorn reicht es allemal. Ist aber auch nicht passiert. Und wir haben dann beschlossen, das jetzt erstmal so anzunehmen, bis auf Weiteres, und es Gott zu überlassen, ob und wann er heilt. Mit dem Vertrauen auch so nach Johannes 10, Vers 10, dass Gott einen guten Plan hat mit uns und mit Noah, ob mit oder ohne Behinderung. Und das ist eigentlich so auch nach wie vor der Stand. Vielleicht möchte er es machen zu einem Zeitpunkt, den er selber festlegt, weil er einen bestimmten Plan damit hat. Wenn bestimmte Menschen Noahs Weg kreuzen, vor denen Gott sich verherrlichen möchte. Oder wenn sie es selbst besser versteht. Oder auch gar nicht. Bitte betet jedenfalls auch einfach weiter mit dafür. Und jetzt noch zu dem aktuellen Drama, wovon ich zu Beginn angedeutet habe, dass es mich sehr belastet hat. Vor ungefähr 3 Monaten, einige kennen die Geschichte schon, vor 3 Monaten, so Anfang Juli, bekam ich ständig Insektenstiche. Ich habe mir zuerst nichts dabei gedacht, aber es wurden immer mehr und irgendwie immer nur ich, meine Familie nicht. Irgendwann nach einigen Tagen haben wir gemerkt, wir haben Flöhe im Haus. Wir hatten so eine Falle aufgestellt. Ich kann euch sagen, mir wurde echt ganz anders. Ja, Flöhe im Haus ist so ziemlich das Letzte, was man sich wünscht, was man sich vorstellen möchte. Nur um es einigermaßen kurz zu machen, die Katze wurde behandelt und ausquartiert und nach einer Woche ganz abgeschafft, weil sie immer noch welche hatte. Wir haben zum Glück jemanden gefunden, der sie genommen hat, trotz Flöhen, für seinen Pferdestall. Und wir sind der Wohnung intensiv zu Leibe gerückt mit diversen Mitteln und haben intensiv dafür gebetet. Kann ich euch wirklich sagen, wir haben intensiv dafür gebetet. Und in den Wochen danach, weil alles nicht geholfen hat, haben wir mehrere Kammerjäger da gehabt und mittlerweile über 2000 Euro investiert. Das Problem ist unser schöner alter Dielenboden mit seinen schönen alten Ritzen. Da ist schlecht beizukommen. Wir hatten diese Tierchen, die man zum Glück gut sieht, die sind so groß wie Obstfliegen, zum Glück nur im Wesentlichen im Wohn- und im Esszimmer, aber das reicht. Ich bin für sowas nicht gemacht. Wir konnten diese Räume nicht bewohnen und man fühlt sich unsicher im eigenen Haus. Ja, besonders mit den Kindern war das echt anstrengend, immer aufzupassen. Und die Situation, die hat mich nervlich echt belastet. Und die hat mir echt schlaflose Nächte bereitet, in denen ich mich so in Endlosschleifen bewegt habe. Ich bin mit diesen Gedanken ins Bett gegangen und bin mit denen wach geworden. Ich habe mich einfach so hilflos gefühlt. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Vielleicht sagt er auch, was macht er hier? Ja, es gibt auch Leute, die sind da ganz anders gebacken, die haben da kein Problem mit. Aber mir ist das schwer nachgegangen. Ich fühlte mich einfach unwohl in den eigenen vier Wänden, die ja eigentlich so Sicherheit geben, ne? Und ich konnte mich oft auch gar nicht wirklich, wenn ich dann nachts wach lag, so richtig aufs Beten konzentrieren. Ich habe es aber immer wieder versucht und Gott gebeten, dieses Problem wegzunehmen. Ja, ich habe einfach gemerkt, du kommst hier nicht weiter. Du kannst dir hier nicht selber helfen. Und als ich dann Philipper 4, Vers 6 fand, da wurden meine Bitten ein bisschen bescheidener, denn da steht ja gar nicht, dass Gott unsere Bitte erhört, ja, sondern dass er uns mit Frieden erfüllen wird, steht da. Er wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren und der Friede Gottes wird uns erfüllen. Ich habe also dann zunächst mich darauf verlegt, Gott zu bitten, mir innerlich Ruhe zu geben. Aber als auch das oft nicht eintrat, da kamen in mir Zweifel auf, ob Gott mich überhaupt hört. Und ich fing ehrlich mit ihm an zu hadern und habe ihn echt gefragt, habe mich mal so richtig ausgekotzt, warum wir diesen Mist jetzt erleben müssen, was das für einen Sinn machen soll und warum er da nicht hilft. Ich habe mich anschließend auch dafür entschuldigt bei ihm, was ich so von mir gegeben habe. Aktuell ist das jetzt so, dass wir seit 14 Tagen jetzt endlich flohfrei sind. Ob das aber endgültig so ist, weiß man erst in ein paar Monaten, weil die Viecher können so lange bis zu einigen Monaten später erst schlüpfen unter ungünstigen Umständen. Und ich hoffe, dass, dafür könnt ihr auch für beten, dass mein Trauma auch irgendwann abklingt. Ich weiß irgendwie jetzt so, was ein Trauma ist. Und was die Situation angeht, habe ich irgendwie nicht wirklich erlebt, dass Gott eingreift. Und auch nicht, dass er mir Frieden schenkt. Wobei, ich bin ja noch nicht durchgedreht. Trotz der vielen Stunden Schlaf, die mir fehlten. Woran lag das, habe ich mich gefragt. Bin ich zu früh selbst aktiv geworden und habe Gott die Gelegenheit gegeben, einzugreifen? Ich konnte das nicht mit den Kindern im Haus. Meine Frau hat mich davon abgehalten, die Dielen ganz rauszureißen. Ich musste was tun. Ja, ich weiß natürlich nicht, ob ich damit Gottes Handeln irgendwie verhindert habe, aber ich wollte Schlimmeres vermeiden und ich konnte die Situation nicht ertragen. Ich sehe das ja auch so, dass wir, wenn wir krank sind, zum Arzt gehen sollen und dürfen und die Medizin in Anspruch nehmen können und dass wir ganz einfach unseren Verstand einschalten können. Und das kann man ja auch hier anwenden. Das hat Gott uns ja geschenkt, oder? Wir waren dann zwischendurch auch mal in Urlaub. Auch da hat uns das nicht ganz losgelassen. Wir waren mit meiner Schwester und ihrer Familie einen Teil der Zeit zusammen im Urlaub und auch da haben wir über dieses Thema gesprochen und wir hatten so eine Urlaubs-WhatsApp-Gruppe und haben uns darüber ausgetauscht und ich möchte euch mal ein paar der Chats vorlesen, mit deren Erlaubnis sind ein paar gute Gedanken dabei und die haben eigentlich auch dazu geführt, dass ich mich mit dem Thema noch näher beschäftige. Meine Nichte Lorraine möchte uns Trost geben und schreibt zum Thema Flöhe: Alle eure Feinde wird er vertreiben, so hat er es euch zugesagt. Und ja, mein Schwager Thomas schickt einen Link, den können wir uns vielleicht mal kurz angucken, von einem Film, wo ein übernatürliches Wunder passiert, in dem Moment, wo Leute beten. Vielleicht kannst du den mal kurz zeigen. Oder weißt du was, komm, ich schicke den rum. Ich schicke den Film rum, das wird sonst zu lang, glaube ich. Der läuft 3 Minuten. Ich habe nämlich gleich noch was anderes. Ich schicke den rum. Jedenfalls, kurz zu machen, da ist eine Gemeinde, ist ein Tornado zu sehen am Himmel und eine Gemeinde betet ganz inbrünstig, während dieser Tornado näher kommt und sie beten und beten, im Namen Jesu beten sie, dass dieser Tornado aufhört und es passiert tatsächlich. Während sie beten, löst er sich in nichts auf. So erhört Gott das Gebet dieser Gemeinde. Ja, ich habe mich gefragt, wie würden wir hier, hätten wir hier gemacht, wenn das bei uns hier passiert wäre, wäre wahrscheinlich jeder nach Hause gegangen und hätte erstmal seine Sachen in Sicherheit gebracht. So gut wie möglich. Meine Nichte Sarah schreibt, also ich denke, dass man oft für Sachen betet, aber nicht wirklich dran glaubt, dass Gott es wirklich machen wird. Meine Nichte Lüdi schreibt, und Gott ist von unserem Glauben abhängig? Oder die Gebetserhörung ist von der Qualität unseres Glaubens abhängig? Ja, dann kommt die Bibelstelle, die haben wir eben auch schon mal gehört. Weil ihr nicht wirklich glaubt, antwortet Jesus, deswegen konnten die Jünger den Dämonen nicht austreiben. Wenn euer Glaube nur so groß wie ein Senfkorn wäre, könntet ihr zu diesem Berg sagen, rücke dich von hier fort und es würde geschehen. Nichts wäre euch unmöglich. Naja, aber ein Senfkorn ist ja schon ziemlich klein, oder nicht? Ich glaube nicht, dass Gott so ist, dass er sagt, nö, der glaubt mir zu wenig, dieses Gebet habe ich heute keinen Bock zu erhören. Ich denke eher, dass Gott eben nicht wie ein Kaugummiautomat funktioniert und dass Gott halt zusagt, mit uns zu gehen durch Prozesse und uns beizustehen, Frieden zu geben, Kraft zu geben und uns auch die Verantwortung übergibt, selbst Dinge in die Hand zu nehmen, sich nicht instrumentalisieren lässt und seine Macht nicht frei verfügbar ist. Ich denke, wenn ich für etwas bete, dann zeigt das ja schon, dass mein Glaube zumindest wie ein Senfkorn da ist. Also ich weiß, dass ich nichts weiß. Ihr habt irgendwie alle recht. Wenn jemand möglichst aus eigener Erfahrung mehr dazu sagen kann, wäre ich sehr daran interessiert. Es ist schon ein Wunder und Erhörung, dass es Thomas wieder so gut geht. Mein Schwager hatte auch einen Bandscheibenvorfall an der Wirbelsäule hier oben und das ist auch übernatürlich fast von jetzt auf gleich weggegangen, nachdem er wochenlang tierische Schmerzen hatte. Meine Schwester, Glaube ist sicher wichtig und gehört dazu, aber es gibt Christen, die sagen ganz krass, wenn du krank bist und dafür betest oder beten lässt und du wirst nicht geheilt, dann war dein Glaube nicht groß genug. Das ist fatal und hat schon manchen Christen sehr unglücklich gemacht und es ist auch falsch. Doch wenn Glaube da ist, heißt das nicht, dass Erhörung passiert. Dann kommt die Geschichte von Noah und eine Bibelstelle, die meine Mutter mir mal auf eine Karte geschrieben hat. Vertraue auf den Herrn, deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Mein Schwager schreibt, der Glaube ist aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Um diesen Vers wirklich zu verstehen, müssen Sie wissen, dass Glaube bereits in Ihr Herz gelegt wurde, als Sie Christ wurden. Er ist Teil Ihrer geistlichen DNA. Römer 12, Vers 3 sagt, dass Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Glaube ist etwas, das Gott Ihnen bereits gegeben hat, aber es ist Ihre Aufgabe, diesen Glauben zu entfalten. Es ist Ihre Aufgabe, etwas damit zu tun. Wie können Sie den Glauben entfalten? Vor allem, indem Sie das Wort Gottes hören. Die Bibel, Gottes Wort, ist die Nahrung. Wenn Sie sich davon ernähren, wird Ihr Glaube gestärkt. Als ich das gelesen habe, das saß. Ja, da ist mir bewusst geworden, das ist auf jeden Fall ein Punkt, an dem ich Mangel habe. Denken Sie an Bodybuilder, Männer und Frauen, die ständig Gewichte stemmen. Wenn Sie sich mit den echten Bodybuildern unterhalten, dann sprechen diese wahrscheinlich als erstes über Ernährung. Man muss die richtige Nahrung zu sich nehmen, wenn man Muskeln aufbauen will. In der Regel ernähren sie sich sehr eiweißreich und trinken treu und brav ihre Proteingetränke und essen ihre Thunfischbrote. Und wenn sie sie verzehrt haben, werden die zum Rohstoff für den Muskelaufbau. Wenn sie sich vom Wort Gottes ernähren, wird diese Wahrheit zum Rohstoff, aus dem Glauben entsteht. Es ist Glaubensnahrung. Die meisten Leute, die mit ihrem Glauben Probleme haben, ernähren sich von den falschen Dingen. Lüdi schreibt, mir ist noch was an diesem Bergeversetzen-Vers aufgefallen. Da steht ja nicht, dass wenn wir Glauben haben, wie ein Senfkorn Gott alle unsere Gebete erhört, sondern da steht, dass wir dann Berge versetzen können. Also vielleicht meint dieser Vers ja, dass der Glaube uns Kraft gibt, große Dinge zu bewirken. Ich hab wirklich ernsthaft überlegt, ob ich euch das, ja, was ich jetzt so persönlich alles erlebt habe, wirklich alles so berichten soll. Ja. Und schließlich habe ich ja in einigen Fällen noch nicht wirklich eine Lösung parat. Aber vielleicht habe ich überlegt, ist ja genau das auch ein Grund, das mal zu erzählen. Vielleicht ist ja jemand hier, dem geht es ähnlich. Der betet vielleicht auch seit langer Zeit für irgendeine Sache und erlebt, dass sein Gebet nicht erhört wird. Und dann kann das einfach gut tun, zu wissen, du bist in guter Gesellschaft. Ich möchte jedenfalls zu mir selbst und zu anderen ehrlich sein und mir nichts vormachen oder schönreden. Aber ich möchte zuallererst mich und euch auch ermutigen, dran zu bleiben und auf Gott weiter zu vertrauen. Manches werden wir hoffentlich später verstehen. Ich habe zum Abschluss mal 5 Punkte zu dem Thema Gebetserhörung zusammengefasst. Das erste bezieht sich auf das, was mein Schwager da per WhatsApp geschickt hat. Also ist der Glaube aus der Verkündigung und die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Glaube ist was, was Gott uns bereits gegeben hat. Aber es ist unsere Aufgabe, diesen Glauben zu entfalten. Die Bibel ist die Nahrung für unseren Glauben. Wenn wir uns davon ernähren, dann wird unser Glaube gestärkt. Wenn wir das Gefühl haben, Probleme mit unserem Glauben zu haben, dann ändern wir doch mal unsere Ernährungsgewohnheiten. Nehmen wir mehr vom Wort Gottes zu uns. Ernähren wir uns mit der richtigen Nahrung. Das wird auf jeden Fall die Auswirkung haben, dass ich aufhöre, mich um mich selber zu drehen. Der zweite Punkt, dranbleiben, ist wichtig beim Beten. Dranbleiben, mit Ausdauer beten und auch prüfen, ob unsere Bitte Gottes Willen trifft. Dein Wille geschehe. Wenn wir nach seinem Willen beten, dann können wir auch in seinem Namen beten, in seinem Namen bitten. Das zitiere ich sehr selten. Wir haben mehrere Stellen auch eben gehört, wo da explizit beisteht, in meinem Namen bitten. Ihr habt bisher nicht in meinem Namen gebeten, deswegen habt ihr das noch nicht bekommen. Es gibt Hinderungsgründe, warum Gebete nicht erhört werden. Eine wichtige Voraussetzung ist, dass meine Sünden bereinigt sind. Sünden, die nicht bekannt sind und vergeben sind, die können Gottes Gebete verhindern. Sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott, und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Wir sollten auch darüber nachdenken und auch Gott bitten, uns Sachen klarzumachen, die wir vielleicht vergessen haben oder unter den Teppich gekehrt haben, die aber noch da sind, die noch nicht bereinigt sind. Dass Gott uns das zeigt. Glaube und Vertrauen sind wichtig, aber wir brauchen uns auch nicht verrückt zu machen. Ja, wie gesagt, es gibt Christen, die sagen, wenn du nicht genug glaubst, dann wird dein Gebet nicht erhört. Es liegt also an deinem Glauben. Aber das Beispiel mit dem Senfkorn zeigt eigentlich, ein Senfkorn ist winzig klein. Wir brauchen nicht uns übermäßig zu sorgen, dass es an uns liegt, dass unser Gebet, dass unser Vertrauen, unser Glaube nicht groß genug ist. Wir können dann irgendwo auch ruhig sein, wenn wir es getan haben und das in Gottes Hände abgeben. Das Letzte, Gott ist kein Kaugummiautomat. Wir schmeißen was rein und kriegen was raus. Es gibt keinen Automatismus. Wenn wir der Meinung sind, die Voraussetzungen sind erfüllt und gerade auch bei Gebeten für andere, ja, da können wir ja so egoistische Wünsche ausschließen, wenn wir für andere um Heilung beten oder ja, dass sich Lebenssituationen verbessern. Aber ich habe den Schalter noch nicht gefunden. Und wir müssen anerkennen, dass Gott größer ist. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Ich würde sie aber doch gerne zu gerne verstehen. Denn so wie der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Das ist so der aktuelle Stand meiner Ermittlungen. Und jetzt kommt noch was ganz Schönes. Ich habe ein paar Leute gefragt, ob sie ein Zeugnis haben, ob sie in der letzten Zeit was mit Gott erlebt haben, dass sie eine Gebetserhörung hatten oder erlebt haben, dass Gott geantwortet hat. Und haben welche gesagt, ja, habe was erlebt, ich möchte davon Zeugnis geben und das soll jetzt der Rest der Zeit einfach noch sein. Es sind ein paar Leute, die spontan vorhin noch mich angesprochen haben und ja, Johanna, fang du einfach an.
Ich habe mir eine ganze Menge Gedanken darüber gemacht, von welchen Gebeten ich euch erzähle. Und ich habe 4 Punkte rausgesucht, also 4 verschiedene Gebetssituationen oder Erfahrungen, von denen ich euch berichten möchte. Und, das erste habe ich betitelt mit Gott handelt gut durch unsere Bitten. Ich habe da ganz vielfältige Sachen erlebt. Das letzte war eigentlich noch, wo ich mich um eine wirklich, ja, für mich sehr bewegende Sache sehr stark gesorgt habe, die mich immer wieder zu Boden gedrückt hat. Und ich habe Gott gefragt, wie sieht das damit aus, ja? Werde ich das überwinden können? Und er hat mir selber dann einfach, also ich war draußen in der Nacht und habe in den Sternenhimmel geguckt und habe ihm um eine Sternschnuppe gebeten, wenn ich das überwinden werde. Und die Sternschnuppe kam. Und für mich war das halt eine unheimliche Gebetserhörung. Ich bete oft für Sternschnuppen als wirklich ganz konkretes Zeichen von Gott und oft passiert es nicht. Das heißt, ich glaube nicht an Zufälle, ja, weil ich glaube, hinter jedem Regentropfen, der runterfällt, steht einfach Gott und der lenkt wirklich alles, jeden Partikel, jedes Atom. Und ich habe andererseits auch mal die Gebetserhörung gehabt, gerade auch in der Zeit, als Alex sich noch nicht für Gott entschieden hat, habe ich ganz viel auch für ihn gebetet. Über lange Zeit, unter Tränen oder in leichteren Situationen. Und ich weiß, dass eine Situation gab es, da bin ich einfach auf die Knie gefallen und habe Gott wirklich angefleht, einfach, dass er ihn ja, überzeugt, dass es ihn gibt. Und dass Alex halt sein Kind wird. Und ich habe wenige Tage später erfahren, dass genau in diesem Augenblick, genau zu diesem Zeitpunkt, hat Alex halt jemand ganz anderes angesprochen und seine Gedanken halt angeregt, sodass er sich mit Gott beschäftigt hat. Und ich könnte euch noch viel mehr von diesen Dingen nennen. Und ich frage mich, ich glaube, dass es einige gibt, die sagen, ja, nee, irgendwie, ich habe gar nicht so viele Gebetserhörungen. Und ich kann in meinem Leben schon von vielen Gebetserhörungen berichten, aber auch, weil ich um vieles bitte. Also ich bete nicht nur um solche wirklich großen Dinge wie Bekehrungen oder so, sondern auch um ganz kleine Dinge. Also wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe oder so, dass Gott mich halt zu einem schönen Kleidungsstück führt oder sowas. Oder manchmal für einen Parkplatz oder sowas. Und ich glaube halt, dass das Gebet wirklich eine unglaubliche Macht hat und eine nicht zu unterschätzende Waffe ist. Also ich habe zum Beispiel auch ganz krasse Erfahrungen gemacht mit diesem Satz, wenn ich Gott morgens gebeten habe, ich bitte dich, gebrauche mich an diesem Tag. Ja, sprecht das nicht aus, wenn ihr dazu nicht bereit seid, weil Gott nimmt euer Gebet ernst und ihr werdet schon sehen, was dann passiert. Ja? Ich hatte echt gute Gespräche und wirklich eindrucksvolle Tage. Und Gott will uns einfach beschenken und ich möchte euch ermutigen, einfach viel mehr zu bitten, auch um Kleinigkeiten. Und was immer wir in seinem Namen, nach seinem Willen bitten, wird Gott uns halt auch geben, das sagt er. Und so komme ich halt zu diesem zweiten Punkt. Ich finde, das ist eine unglaublich große Verantwortung, ja. Weil wie viel müssten wir beten? Ja, wie wenig beten wir eigentlich? Wir müssten viel mehr beten, weil alle brauchen Gebet. Ja? Es gibt so viele Menschen, Missionen, Länder, die unser Gebet brauchen. Situationen, wo einfach Mangel ist. Und ich persönlich habe diese Verantwortung wirklich als extrem bedrückend auch schon mal erlebt. Und weil dahinter so ein bisschen diese Annahme steckt, dass Gott halt nur auf unser Beten hin aktiv wird. Und bei mir war das so, wenn ich halt abends dann vor dem Schlafengehen Gott so eine Menge Menschen anvertraut habe mit ihren vielfältigen Problemen, da war wirklich alles bei Lebenskrisen, Ehekrisen, Krankheiten, Trauer, Verluste, ungestillte Sehnsüchte. Ich habe mich dann im Gebet so sehr in die Menschen und Situationen hineingedacht, dass es für mich selber manchmal einfach zu viel war und dass ich selber dann quasi keinen Frieden, keinen Schlaf gefunden habe. Und ich habe damit auch über Gott gesprochen, dass ich gerne für diese Menschen im Gebet eintrete, dass ich das aber nicht kann, wenn mich das selber so fertig macht. Und Gott hat mir dann einfach klar gemacht, dass er mein Gebet nicht braucht, um Gutes zu tun. Ja, er braucht mich nicht oder mein Gebet, um in den Leben der Menschen zu wirken. Und ich war dann an einem Punkt angelangt, dass ich Gott dafür gedankt habe, dass er diese konkrete Person tröstet und in bestimmten Situationen hilft, weil das sagt er in seinem Wort. Und oft bitten wir um Dinge, die Gott schon längst zugesagt hat. Gott ist und bleibt der gute Hirte, der sich halt kümmert, unabhängig davon, ob wir ihn bitten oder nicht. Und ich habe diesen Punkt betitelt mit Gott handelt gut, auch ohne unsere Bitten. Und jetzt kommt dieser dritte Punkt, den, glaube ich, auch ganz viele schon erfahren haben, einfach wenn Gebete nicht erhört werden. Das ist zum Beispiel einfach ganz konkret, ja, meine Mama. Weißt du, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich in meinem Leben auch schon für sie gebetet habe, dass sie halt heil wird oder so. Und ganz viele andere Situationen sind da auch noch. Das Haus, das wir nicht gekriegt haben, das Kind, das wir verloren haben, der Onkel, der gestorben ist. Ja, und ich darf in diesen ganzen Dingen wirklich, ich persönlich habe dann einfach diese Lösung gefunden, dass es nicht nach Gottes Willen ist. Weil Gott tiefer sieht. Gott sieht tiefer. Und so wie wir gelesen haben in Jesaja, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und unter allem steht, Gott ist gut. Da stirbt jemand, Gott ist gut. Da ist jemand krank und wird nicht geheilt, Gott ist und bleibt gut. Und wir stellen uns oft ganz konkret etwas vor unter gut. Ja? Wir haben eine konkrete Erwartung, was unserer Meinung nach Gottes Willen ist oder was halt eben gut ist. Das ist Gesundheit, das ist Arbeit, das sind funktionierende Autos, harmonische Beziehungen, Freiheit von Leid und alle Menschen werden gerettet. Gott sieht einfach tiefer. Und ein Beispiel in der Bibel, das mich halt ganz persönlich in diesen Dingen so anspricht, ist, wo Jesus von seinem Tod berichtet und Petrus ihm sagt, boah, Jesus, du darfst nicht sterben. Der hat erkannt, da steht der Sohn Gottes vor mir und der erzählt, dass er sterben wird. Ist doch klar, dass Petrus sagt, also jeder von uns würde das doch auch so sehen, ja, dieser Sohn Gottes darf nicht sterben. Und was sagt Jesus zu Petrus? Geh hinter mich, Satan, du denkst, wie Menschen denken. Ja, das ist nicht Gottes Wille. Gottes Wille ist, dass ich sterbe. Stellt euch wirklich mal vor, wir hätten unsere menschengewollte Harmonie gehabt und der Sohn Gottes wäre nicht gestorben. Und Gott sieht weit mehr als wir und schafft durch Jesu Tod eine Harmonie, deren Ausmaße wir noch nicht mal begreifen können. Und das ist einfach dieser Masterplan. Und der ist und bleibt gut und den erfüllt Gott auch. Und so bleibt meiner Meinung nach manches Leid bestehen, um das wir bitten, dass Gott es von uns nimmt, weil er etwas Größeres damit vorhat, das unseren Augen oft verschlossen bleibt. Und diese Einsicht war mir vor einigen Jahren so eindringlich, dass ich wirklich Respekt davor hatte, Gott um seinen Segen zu bitten. Weil immer, wenn ich das gemacht habe, ist irgendein Problem aufgetaucht. Ja, und an diesem Problem, das habe ich überwunden und daran bin ich gewachsen. Also Gott handelt gut, auch trotz unserer Bitten, auch wenn er unsere Gebete nicht erhört. Und dann für mich einfach das Markanteste oder Eindringlichste an meiner gesamten Gebetserfahrung ist, Gott handelt sowieso immer gut, was also nützt unser Gebet? Und das ist so ein bisschen diese Frage, die ja auch Marco so aufgeworfen hat. Wenn Gott meine Gebete erhört, bin ich froh und dankbar. Da wird mein Glaube bestätigt, aber dann ist es auch schon abgehakt. Aber wenn Gott meine Gebete nicht erhört, dann fange ich an, mich zu verändern. Dann wächst mein Glaube und wird stärker. Ja, ich glaube, das hat man auch echt, also ich meine, Marco, seit diese Flöhe da sind, wie intensiv hast du dich da auch nochmal irgendwie mit diesem Glaubensthema oder Zweifeln oder so beschäftigt? Ja, wenn Gott unsere Gebete nicht erhört, dann passiert da was in unserem Kopf, in unserem Herzen und wir verändern uns. Und dann geht es einfach nicht darum, dass Gott halt meine Bitten erfüllt, sondern darum, dass ich mein Inneres so ausrichte, dass ich halt Frieden mit seinem Willen habe. Dass ich meine Ziele neu überdenke, dass ich meine Einstellung hinterfrage, dass ich in der Überzeugung lebe, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt und euch nach meinem Wort richtet, dürft ihr von Gott erbitten, was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Ich finde, da haben wir ja diese Bedingung, wenn ihr fest mit mir verbunden bleibt und euch nach meinem Wort richtet. Ja, also dieses in Gottes Willen bleiben. Und ich finde das so krass, wie Jesus halt auch in seinen eigenen Willen mit dem Willen des Vaters übereinbringen muss. Also das ist schon eine wirklich krasse Aussage, ich bin mir dessen bewusst, aber lest das mal nach in Matthäus. Jesus musste in diesem Gebet, da sagt der Herr, dass es ihm unglaublich schwer fällt und dass er sich wünscht, dass dieses Problem an ihm vorübergeht, dass dieser Kelch an ihm vorübergeht. Und am Ende steht aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und ich glaube, Jesus kämpft da wirklich, dass er sich in diesen Einklang bringt, dass er einfach ja, diese bevorstehenden Aufgabe, also diesen Willen Gottes, dass er sich dem so richtig unterordnen kann, dass er Gott sucht, diese Nähe sucht. Und ich habe das einmal erlebt mit meiner Katze, die ich halt auch echt ungeheuer lieb habe. Die ist weggelaufen, auch durch meine Schuld und ich habe mir wirklich Sorgen um sie gemacht. Und habe halt die ganze Zeit auch gebetet, dass sie zurückkommt. Dass sie zurückkommt. Und sie ist nicht zurückgekommen. Und irgendwann, nach stundenlangem Beten, habe ich halt wirklich auch über diese Beziehung zu der Katze nachgedacht, dass es vielleicht auch zu viel ist oder sonst wie. Jedenfalls habe ich Gott gesagt, okay, wenn das dein Wille ist, dann nimm diese Katze. Es ist in Ordnung. Mach, was du willst. Und ich ging runter in die untere Etage und die Katze stand vor mir. Und ich habe schon mehrere solcher Erfahrungen gehabt, wo erst wirklich durch diese Veränderung, die ich durch das Gebet erfahre, es dann letztlich irgendwie zu der Erfüllung auch kommt. Und ich glaube, dass der Sinn des Betens einfach darin liegt, dass wir uns in diesem Gebet eins machen mit Gott und seinem Willen und dass ich ihm vertraue, dass er richtig handelt und es gut mit mir meint, egal ob meine Gebete erhört werden oder nicht.
Okay, ich habe hier noch einen Bibelvers mitgebracht, der Matthäus 7. Beten hilft, bittet Gott und er wird euch geben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch die Tür geöffnet. Ich als Christ nehme die Bibel so, wie sie ist und beanspruche das auch für mich. Das heißt jetzt nicht, wie der Markus schon sagte, dass ich jetzt in den Supermarkt gehe und bete und wenn es nicht erhört wird, dann glaube ich nicht mehr oder sonst irgendwas. Gott hat da schon einen ganz anderen Plan wie ich. Aber ich möchte euch jetzt von ein paar Gebetsanliegen erzählen, eigentlich drei, die so direkt zack gekommen sind. Klar gibt es auch Gebetsanliegen, die länger dauern, und Gott hatte auch seine eigenen Richtlinien, seine eigene Zeit. Aber zum Beispiel das erste Gebetsanliegen war wirklich auch wenn man das jetzt so sagt, ist es eigentlich nichts Weltbewegendes. Aber Johanna und ich, wir waren Auto kaufen und waren in Gießen. Und wir waren uns halt nicht sicher mit dem Auto. Mein Kumpel, der beste Kfz-Mechaniker der Welt, der war nicht zur Stelle, wo ich ihn angerufen habe. Wir saßen im Eiscafé und was machen wir? Und da hört sich irgendwas komisch an. Und Johanna, komm, wir rufen nochmal den besten Kfz-Mechaniker an der Welt. Ich so, den haben wir gerade angerufen. Ja, nee, wir beten jetzt. Okay, alles klar. Im Eiscafé Augen zugemacht und ich habe gebetet, Herr, gib mir ein Zeichen jetzt, wenn wir das Auto nehmen sollen. Und der Kellner kam, legt die Hand auf mich und sagt, geht's Ihnen gut? Ich gucke den an, alles klar, wir kaufen die Kiste. Ne? Also das kann man jetzt so sehen, das ist wahrscheinlich jetzt, weil du die Augen zugemacht hast, bla bla bla. Aber ich bin Christ, ich habe jetzt das in Anspruch genommen, es kam jetzt die Hand darauf und wir haben das Auto gekauft, es waren übrigens auch Christen, wie sich im Nachhinein reinstellte, und wir sind sehr zufrieden. Die andere Gebetserhörung war auf der Arbeit. Ich habe halt ein Dach, das ist so mein Hassdach, das ist steil, das ist rutschig. Ich muss da meistens drauf, wenn Eis drauf liegt. Und ich muss oben die Kehrleine wechseln. Das heißt, ich habe die Kehrleine in der Tasche, die andere Kehrleine. Ich muss dann auf dem Schornsteinkopf stehen, wo Eis drauf ist, und habe keine Bewegungsfreiheit und muss dann irgendwie da rumfummeln, und bis ich die Kehrleine halt richtig habe. Da gehe ich seit 8 Jahren drauf und irgendwie habe ich Gott da nie in Anspruch genommen und bin jedes Mal dahin und war wirklich so, und seit der David da ist, bin ich noch mehr so gewesen und habe mir einfach gedacht, ey, weißt du was, Angst ist komplett fehl am Platz. Du bittest jetzt einfach Gott für Ruhe, und ich habe vorher gebetet, ich bin auf dieses Dach hoch, ich habe mir gedacht, was hast du denn die letzten 7,5 Jahre, die ich da wirklich Angst gehabt, ich bin da hoch, zack, 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 wieder runter und dachte mir, das war ja gar nichts. Ja, also, und da habe ich gemerkt, Gott ist da. Und das sind jetzt so würde ich jetzt sagen, so für den einen belanglose Gebetserhörung, für mich halt irgendwie immer eine Bestätigung, dass Gott da ist. Und die fundamentalste Gebetserhörung war wirklich, wo Johanna auch sagte, irgendwie, wo sie so gebetet hat, wo ich halt Christ geworden bin. Also ich war da kurz vom Durchdrehen, und da habe ich zu Gott gebetet, bitte nimm mich jetzt auf. Und Gott hat's gemacht. So, und das sind halt Sachen, da kann man einfach nur staunen, was Gott einfach so möglich macht, wenn man ihm die Möglichkeit dazu gibt.
Über das Predigen konnten wir alle, über das Beten konnten wir alle predigen. Jeder, der hier ist, hat Erfahrungen gemacht, zahlreiche. Es wäre auch schade, wenn wir dieses Potenzial liegen ließen. Und ich möchte nochmal dringlich darauf hinweisen, dass wenn mittwochs die Gemeinde zusammentritt zum Gebet, das ist eine ungeheuerliche Kraft. Und wir lesen in der Bibel, als Petrus im Gefängnis war, von der Versammlung geschah ein anhaltendes Gebeten. Die haben nicht nur mal eben kurzfristig dafür gebetet, beiläufig, nein, anhaltend. Ja, und die Ketten fielen ab und die Mauern öffneten sich. Ja, und das kann uns auch passieren, dass wir unsere Bindungen, unter denen wir leiden, dass die abfallen und dass sich Mauern öffnen, die vor uns stehen. Und dieses gemeinsame Beten, das ist so ungeheuer wichtig für eine Gemeinde. Das darf man auch überhaupt nicht aus den Augen verlieren. Es ist schade, dass da immer nur so 10-15% der Gemeinde dann da zusammenkommen. Und ich will es mal vergleichen, wenn auf einer Demonstration einer ein Schild hochhält, da dreht sich keiner nach um. Aber wenn Tausende kommen, das kann was bewegen. Die DDR ist kaputt gegangen, weil Tausende und Abertausende von Menschen auf die Straße gegangen sind. Da ist der Staat dran kaputt gegangen. Was haben die Menschen bewirkt? Wenn da einer hingegangen wäre, dann hätten sie, der hätte kaum Wirkung gehabt. Ist ein schwacher Vergleich, ich weiß es. Aber wenn die Gemeinde intensiv geflossen für etwas betet, das ist eine ungeheuerliche Kraft. Bei den Sendschreiben heißt es, dem Engel der Versammlung in sowieso schreibe. Ja, das ist diese Autorität der Gemeinde, die da gemeint ist. Ja, und wenn die Gemeinde betet, da können sie was mit bewirken. Und ich darf noch einen Satz anfügen. Ich bin der Gemeinde so dankbar, dass sie für uns gebetet hat. Und das gibt mir einen unheimlichen Frieden.